Im Moment bin ich gerade so am Übergang zwischen dem noch schlafen und wach werden. Das ist für mich eigentlich, ich habe gedacht, 10 ist ein Scheissdreck. Darum habe ich letztes Mal, haben wir, glaube ich, einen Nachmittag abgemacht. Oder?
Ja.
Ich bin einfach, ich brauche lange auf die Uhr.
Ah, schon.
Ich bin ein Nachtmensch. Bis ich dann amig ins Bett gehe, zieht sich es dann amig ein bisschen.
Ah, okay.
Und darum bin ich dann amig auch nicht der, der sehr gerne früh aufsteht.
Aha. Aber also, jetzt, heute habe ich... Heute dann muss ich ein bisschen säuferlich umgehen mit dir.
Ja, genau. Mensch. Heute habe ich den Wecker gestellt und noch dann...
Ich habe hier das Büchli Max Frisch Fragebogen. Das hat lustige Fragen drin. Haben Sie Humor, wenn Sie allein sind?
Ja, aber sicher. Ich erzähle mir jedes Mal einen Witz.
Können Sie sich eine Ehe ohne Humor vorstellen?
Nein.
Nein, ganz Nein. klar. Gut. Thomas, bist du bereit?
Bin ready.
Menschen und ihre Musik. Das ist die Tonspur, der Podcast der Zeitlupe mit Röbi Koller.
Und mein Gast ist der Thomas Buchli, Geograf mit Fokus auf Meteorologie, Klimatologie und Atmosphärenphysik. Habe ich es richtig gesagt, Thomas?
Du hast es wunderbar gesagt, wunderbar abgelesen.
34 Jahre lang bei SRF, 31 Jahre als Chef Meteo. Du hast das halbe Leben sozusagen auf dem Dach von einem Hochhaus verbracht.
Ja, das Dach ist aber auch erst später gekommen. Nein, die Hälfte von dieser Zeit habe ich unter anderem im Studio verbracht.
Und wie fühlt sich das an? Mehr als die Hälfte vom Leben?
Ja, aber es ist ja mein Beruf. Also ja. Von dem her
gesehen. Mehr.
Auf das hat man ja, ja natürlich, aber Berufig. Auf das hast du dich ja gefreut als Jugendlicher. Hast du immer gedacht, was machst du jetzt denn, wenn du gross bist und so weiter und so fort. Alle weisst, wo du schon Kind bist. Was willst du mal werden? Aha. Also von dem her gesehen, ist das ja eigentlich von mir gesehen, etwas Normales.
Wir reden schon noch über deine Berufsträume, die du gehabt hast, Pilot und so. Aber zuerst noch ein wichtiges Thema. Die Abstimmung über die SRG-Initiative 200 Franken sind genug, ist mit Sicherheit das grösste Sturmtief, das wir je erlebt haben dort draussen, oder?
Ja, nein, die Nobilage war natürlich ja. vorher noch gewesen und dort haben wir ja auch nicht gewusst, woher das es geht. Das ist ja ganz schwierig aus den Kommentarspalten von gewissen Online-Medien herauszufinden, was jetzt wirklich die Leute denken. Aber es ist natürlich jetzt in einem Gesamtzusammenhang. Sparen ist ja jetzt schon mehrere Jahre eigentlich ein Thema und es geht auch weiter. Von dem her gesehen bin ich natürlich sehr glücklich. Einerseits will ich ja beim Fernsehen arbeiten, aber andererseits tatsächlich auch als Schweizer Bürger, dass das Volk gezeigt hat, dass ein öffentlich-rechtliches Fernsehen und Radio eigentlich noch wirklich wichtig ist.
61,95%, das ist deutlicher, als man erwartet hat. Oder hast du gedacht, dass es so deutlich wird?
Nein, natürlich auch da. Es ist ganz, ganz schwierig, sich ein Bild können zu machen, was dann effektiv kommt. Und ich meine, ich habe durchaus auch biebert und habe einfach gehofft, dass das nicht so weit kommt. Und darum bin ich dann auch sehr erleichtert gewesen.
Ja. Meteo war ja nie in Frage gestellt gewesen. Das ist ja klar, das ist ja die einschaltstärkste Sendung. Aber es geht ja um mehr. Es ist ja um ein gesamtschweizerisches, wie soll ich sagen, ja, Unternehmen gegangen, wo ja auch schaut, dass die Randregionen nicht vergessen gehen und so weiter. Also es ist ganz viel mehr auf dem Spiel gestanden.
Also ich meine, natürlich wäre Meteo mit Sicherheit auch betroffen gewesen, ist auch weiterhin wahrscheinlich noch betroffen. Also ich meine, wie gesagt, gespart muss werden. Wir hoffen selbstverständlich, dass wir mit unserer schlanken Art, wie wir arbeiten, Produktivität als Vordergrund, Effizienz, dass das wirklich weiterhin kann anhalten. Aber du sagst es geht um viel mehr. Es geht um ein unabhängiges, öffentliches, rechtliches Radio und Fernsehen. Und das ist für mich eigentlich als Bürger eine ganz wesentliche Grundlage für Demokratie grundsätzlich. Das ist zwar nicht einfach ein Spruch, den ich sage, sondern es ist so.
Es hat von Befürworterseite immer wieder geheißen, das Fernsehen sei links.
Ja, also ich bin ja bürgerlich.
Ja.
Und jetzt...
Also du bist schon mal nicht links.
Nein, ich bin nicht links. Und ich meine, es gibt Situationen, wo ich auch sage, ist das nötig gewesen? In dieser Art, aber ich muss gleichzeitig, ich reflektiere immer ein bisschen mit mir, versuche das zumindest. Und sage mir, es ist ja auch einmal eine andere Sicht, nicht in meiner Bubble, sondern es tut einmal ein Spektrum auftun, wo ich dann muss ein bisschen überlegen, wo ich nicht einfach abnicken, toll, die haben das gesagt, was ich auch denke. Und das kommt mir ein bisschen vor wie ganz früher, wo ich noch die Weltwoche gelesen habe, du magst dich noch erinnern, die Weise Zeitung, wo ich so geschätzt habe, dass immer wieder aus verschiedenen Optiken, aus verschiedenen Perspektiven irgendetwas geschrieben ist, weil so kannst du von mir aus gesehen, kann man sich ein Bild machen. Oder? Und das ist ja eigentlich auch das Ziel, finde ich, von einer Anstalt.
Es gibt ja wieder ganz andere Stimmen. In einem Leserbrief habe ich gelesen, SRF vermittelt mittlerweile eher das Bild, dass die Schweiz eine grosse Landgemeinde sei, frei von urbanen Zentren, wo fleißig Landfrauen fein kochen, Bergbauern und Hüttenwarte pausenlos arbeiten und zwischendurch Schwingfeste und Skirennen stattfinden. Also die Sicht gibt es ja auch, die sagen, hey Leute, es gibt dann auch noch eine urbane Schweiz.
Also da finde ich einfach, das ist eine unglaublich enge Perspektive. Erstens wird ja interessanterweise eigentlich immer über das Fernsehen geredet. Aber es ist ja auch noch ein Radio und es ist ein Radio mit unglaublich vielen tollen Sachen. Und ich meine, ich persönlich informiere mich und konsumiere die SRF Play App, wo ja das ganze Spektrum abdeckt. Und ich finde dort immer wieder tolle Sachen, Gespräche aus der Kultur, irgendwelche Sachen über Musik und so weiter und so fort, News sowieso. Also, wenn man sich ein bisschen bemüht und wirklich das Gefühl hat, man will das Angebot auch nutzen, dann ist das eine Fundgrube.
Und wenn wir bei den Apps sind, du hast mal gesagt, eine von deinen Lieblings-Apps sei die NZZ. Also da ist auch noch mal beleidigt, du bist kein Linker.
Habe ich das mal gesagt?
Offenbar, habe das irgendwo gelesen. Thomas, deine Musikauswahl hat mich überrascht. Es fängt schon mit einem Song an, wo ich das Zwinkern in deinen Augen gesehen habe, wenn du sagst, du möchtest das hören. 13 Women and Only One Man in Town von Bill Haley. Uh-huh. Du musst vielleicht mal die Geschichte beschreiben, was er da erzählt.
Also, ich meine, Bill Haley ist irgendwie, es hat natürlich einen Ursprung generell in meiner Art, wie ich Musik gelost habe früher als Bub. Und Bill Haley ist so ein bisschen in einer Clique von uns plötzlich so ein bisschen zum Shootingstar geworden. Und dann haben wir tatsächlich zusammen, der Kollege und ich, wir haben alle Texte haben wir aufgeschrieben. Also wir haben das wirklich ein Büchlein gehabt mit allen Texten von dem.
Hast du früher selber müssen machen?
Ja, nein, selber müssen machen. Und dann ist natürlich so ein bisschen im Teenageralter die Vorstellung ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen zum Träumen gewesen, oder?
13 Frauen und nur ein Mann. Ja. Er sagt, eine Atombombe geht ab und eben am Schluss bleibt ein Mann und 13 Frauen. Ja, Fantasie, genau.
Fantasie von Thomas Bucherli. Vom jungen Thomas
Bucherli. Ah, vom jungen.
Women and only one man in town. 13 women and only one man in town. And as funny as it may be, the one and only man in town is me. With 13 women and me, the only man around. I had two gals every morning, seeing that I was well fed. And believe you me, one sweet while another one buttered my bread. Two gals gave me my money, two gals made me my clothes, and another sweet thing bought me a diamond ring, about 40 carats I suppose. Well, 13 women and only one man in town. There was a 13 women and only one man in town. It was something I can't forget, because I think of those 13 women, yeah. Well, 13 women and only one man around. Only one.
a 13 women and only one man in town. No, I can't tell you where I've been, 'cause I kinda think that someday I'll go back again to those 13 women and me, the only man around. Well, the 13 women and me, the only man around. Well, the 13 women and me, the only man around.
Schon ein guter Musiker gsi, der Bill Haley, oder?
Ja, ist ein guter Musiker gsi. Jetzt auch gerade wieder denkt, also das genau. Ist irgendwie einfach so ein bisschen spannend.
Hast du nie Gitarre gespielt oder Welle?
Ich habe gefühlt etwa 20 Jahre Blockflöte gespielt und habe dann nachher dann auf ein Klavier mich konzentriert. Nach 3 Jahren hat dann der Klavierlehrer mir gesagt, Thomas, willst du nicht aufhören? Und dann ist noch lustig gewesen, wir haben dann dort in jeder Zeit gerade so eine kleine Gruppe gegründet, wo eben so ein bisschen im Sinn von 50er-Jahren Musik und so. Und dann haben wir an einer, weißt, bei der Musikschule so vorgespielt hat, haben wir dort dürfen
Vortragsübung
spielen,
ja,
vor dem Publikum. Und dann weiss ich, dass der Klavierlehrer zu mir und gesagt, Thomas, ich gar nicht gewusst, dass du so gut kannst Klavier spielen.
Ach,
habe ich gesagt, ja, wenn ich darf spielen, was ich will, dann geht das schon.
Tonspur mit dem Thomas Buchli, der in wenigen Wochen pensioniert wird. Ich habe es gleich vor einem Jahr erlebt, falls du Fragen hast an mich.
Ja, komm, dann
kannst du jederzeit kommen. Du bist ja wirklich eine treue Seele gewesen, mehr als 30 Jahre beim gleichen Arbeitgeber. Da gibt es für mich mehrere Erklärungen. Eine ist sicher, du bist zwar am Wetter interessiert gewesen, aber auch sehr gern vor der Kamera gestanden.
Ja, das klingt jetzt so, wie wenn ich irgendwie mich würde vordrängen. Ich bin ja eigentlich dazu gekommen, wie Maria zum Kind. Ich war bei der Meteo Schweiz und habe dort ja bereits Radiointerviews gemacht, damals um 4:30 von der Meteo Schweiz aus. Und dann bin ich irgendwann von der Ferien heimgekommen und dann hat es geheißen, ich müsse zum Direktor. Und dann habe ich gedacht, was habe ich jetzt falsch gemacht? Dann bin ich zu ihm gesagt, sie haben eine Anfrage bekommen, Schweizer Fernsehen wollen eine neue Sendung machen, eine Meteo-Sendung machen und sie wollen, dass ich mit dort mal gecastet werde. Und dann war ich natürlich total überrascht gewesen. Und dann bin ich dort hingegangen und habe vom Fernsehen auch Tauten und Blosen keine Ahnung gehabt. Ich bin Naturwissenschaftler, nicht Medienmogul wie du. und dann habe ich das gemacht und ich bin natürlich dort noch voll auf der fachlichen Seite gewesen. Es ist eigentlich darum gegangen, das Wetter wirklich wie das aus der Küche von der Meteo Schweiz, zwei hochwissenschaftlich,
ja,
akademisch.
Also noch nicht so volkstümlich
nein,
die Leute aufbereitet.
Nein. Und ich habe dann relativ bald gemerkt, ich habe ja eine Ausbildung genossen, dann, woher das offenbar so die Medien oder eben auch das Fernsehen zielt mit der Vermittlung von so Informationen. Und dann habe ich relativ bald dann mal etwas probiert in einer Sendung. Und ich weiss noch, da bin ich am nächsten Tag dann arbeiten zu der Meteo Schweiz. Und das ist ein alter Meteorologe und ich sagte, Thomas, so kannst du das nicht erklären. Das stimmt nicht in dieser Art. Das ist nicht richtig, oder? Und ich habe dann einfach gedacht, ich wollte das Grundprinzip erklären und nicht in Detail. Aber es hat gezeigt, eben, dort hat schon die Spannung ein bisschen angefangen zwischen den Wissenschaftlern und zwischen mir, der jetzt halt versucht hat, ein bisschen in den medialen Komponenten drin zu sein.
Und in dem Clinch bist du heute noch manchmal, habe ich das Gefühl, oder?
Ja.
Ein bisschen. Aber unterdessen bist du jetzt bekannt wie ein bunter Hund in der Schweiz. Und alle reden dich an, alle stellen die gleichen Fragen. Entweder, wie wird das Wetter morgen? Oder warum ist es heute nicht so, wie Sie gestern gesagt haben?
Ja, das Zweite ist sehr selten, weil in der Regel sind wir so gut auf den nächsten Tag, dass es eigentlich niemand irgendwie gross motzt. Aber wie wird das Wetter? Das ist natürlich richtig. Und dort habe ich auch etwas gelernt. Ich habe am Anfang natürlich das ganz ernst genommen. Oder? Und habe gesagt, ja, es hat so hoch und sie ist so tief, also quasi die allgemeine Lage erklärt. Und habe dann bald mal gemerkt, das wollen die Leute gar nicht so genau wissen. Sie wollen einfach ein bisschen mit mir plaudern.
Das Wetter hat ja sehr viel mit Erwartungen und mit Erinnerungen zu tun. Also ich würde mich freuen, wenn die Sonne wieder mal scheint oder früher jetzt mehr Schnee gehabt, Weihnachten. Es ist ja sehr, wie soll ich sagen, unwissenschaftlich, unsachlich auch. Wie gehst du mit dem um?
Also es ist einfach so, dass wirklich die subjektive Wahrnehmung vom Wetter, ich sage jetzt mal über das Leben gesehen, wo ja sehr kleinen Aspekt ist. Ja. Und man erinnert sich dann in der Regel sowieso nur an ganz bestimmte Momente. Und man hat als Mensch grundsätzlich ein bisschen wie soll ich sagen, ein bisschen der Drang, immer möglichst einfache Wenn-Dann-Beziehungen zu machen. Ja. Das ist ja nicht nur, das ist überall so. Ja. Oder ich sage immer, wenn, Söri, merkst du das im Stau, oder, wo Leute hat, die sagen, wenn,
oh, ich hupe, Stau.
Wenn ich hupe, dann fahrt er vor. Oh. Oder? Und ja, die kausalen Zusammenhänge funktioniert aber beim Wetter auch nicht so. Ja. Und von dem her gesehen, wenn Leute irgendwelche so Gesetzmäßigkeiten, also sie machen die Naturgesetze daraus raus und dann nachher in Diskussionen, versuche ich dann auch mit herauszufinden, was könnte daran wahr sein, was ist der Grund, wo sie diese Ableitung machen. Und gleichzeitig versuche ich eben, dann schon ein bisschen zu erklären, dass das Wetter in dem Sinn kein Gedächtnis hat. Also es ist nicht irgendwie so, dass es immer gleich läuft. Es gibt ja so verschiedene Bauregeln. Eben wenn die das erste Sommergewitter durchzieht, dann ist das quasi gefadet für den ganzen Sommer. Oder?
Glaubst du nicht, dass solche
Bauregeln... Nicht, dass ich nicht glaube, sondern es ist nicht so.
Also, gut, okay. Du hast mal gesagt, das Wetter sei auch politisch aufgeladen. Wie hast du das gemeint?
Ja, es ist natürlich in den letzten Jahren, hat man gemerkt, die ganze Geschichte mit Klima ist wie ein Trigger bei vielen Leuten. Also ich habe manchmal so ein das Gefühl, mir sitzt so ein als Publikum ein bisschen vor dem Fernsehen, schaut ein bisschen Medien und dann sage ich mir etwas über das Klima und dann werde ich da wach. Was hat er jetzt gesagt?
Ja.
Oder, und es geht natürlich da um die ganze Geschichte Klimawandel und so weiter.
Ja, und wer ist geschuld?
Wer ist geschuld und was muss man machen und so weiter. Und es ist für mich eine ganz klare Sache, das Klima ist ein Abbild vom Wetter. Es ist eine Art so ein Maßstab, den man nimmt. Wenn ich irgendeine Prognose mache und ich weiss, es gibt relativ viel Niederschlag, nicht viel Regen, dann muss ich ja wissen, ist das zu viel, ist das zu wenig, muss man da warnen, wird es gefährlich. Und da, dazu brauche ich Klimawerte, die Einordnungen. Und die gehören einfach zu unserem Job. Und interessanterweise ist eben ein bisschen die Meinung aufgekommen, das haben wir auch zum Teil in den Mails. Wir sollen uns aufs Wetter konzentrieren, das Klima sei nicht unser Thema. Und dann muss ich auch nicht zurückschreiben und sagen, das ist nicht wahr, das stimmt einfach nicht. Es ist wie überall, man versucht quasi zu schauen, was ist Norm, und dann schaut man, was ist Abweichungen und was ist daraus zu machen. Und vor allem gibt es auch Veränderungen, und die Veränderungen sind ja eigentlich auch ganz klar dokumentiert.
Aber es hat mal einen Shitstorm gegeben, weil die Temperatur irgendwo in Südeuropa, glaube ich, zu hoch angegeben
hat. Ja, das ist doch, also meine, nein, Fehlprognosen sind natürlich ist ein Teil von unserem Job. Und gibt mir irgendeinen Bereich, wo Prognosen gemacht wird, wo man nicht dann irgendeinen nach oben oder nach unten korrigiert, wie auch immer. Und dann haben wir natürlich ganz viel Technologie im Hintergrund. Wir haben verschiedene Arten, wie man so Punktprognosen berechnet. Das machen wir nicht von Hand. Das geht gar nicht. Wir haben mehrere Millionen Punkte auf der Welt. Das läuft alles automatisiert. Und logischerweise bastelst du dann wieder an diesen Algorithmen um und versuchst mit neuen Modellen irgendwelche Mehrwerte rauszuholen. Und das ist manchmal dann auch damit verbunden, dass es vielleicht jetzt mal von der Qualität her eher zurückgeht. Mm. Und dann musst du wieder noch ein bisschen justieren und dann bist du wieder auf einem Niveau, wo dann höher ist als vorher. Und dort ist eigentlich, das kann passieren, sage ich. Wir haben es auch gemerkt, abgesehen davon. Wir sind auch schon dran gewesen, dass
haben euch auch entschuldigt dafür.
Ja, aber der Vorwurf hat mich dann natürlich schockiert, oder, dass wir das bewusst machen, um sozusagen den Klimawandel zu propagieren. Und da habe ich einfach gefunden, also nein, ich habe nicht gefunden, sondern ich bin tief beleidigt gewesen.
Tief. Das trifft dich persönlich. Nach so vielen Jahren.
Es ist vor allem, was mich am meisten entsetzt hat, ist, dass das ein Journalist ist, er sagt, er sei Journalist. Und nachher dann sage ich ihm, was der Grund ist, wie die Zusammenhänge sind und versuche eigentlich so ein bisschen mit meiner Leidenschaft, seine Gewunder an der Art, wie wir überhaupt in der Meteorologie arbeiten, zu wecken. Weil aus meiner Sicht sind so Sachen dann super Möglichkeiten, um mal ein bisschen vertieft etwas anzuschauen und auch im Publikum, in der Leserschaft, einen Mehrwert zu bringen. Und das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Es ist ihm nur darum gegangen, eigentlich uns zu diskreditieren. Und das hat mich granatenhässig gemacht.
Aber gut, jetzt schnaufen, Thomas, ist ein paar Jahre her, gell?
Das macht
mich so hässig, wenn du darüber redest. Also, wir gehen weiter mit deiner Musik. If You Want To Be A Bird, das ist aus dem Film Soundtrack. Das hat mich gefreut, weil normalerweise wollen alle immer hören Born To Be Wild. Wieso If You Want To Be A Bird?
Also das hängt natürlich damit zusammen, dass ich mit Flügen, das ist etwas gewesen, was mich schon als Bub fasziniert hat.
Reden wir nachher drüber, ja, Pilotenschein und so.
Und der Song, wenn du den hörst, ist irgendwie hat so eine Leichtigkeit, er ist auch leicht schräg. Von der Tonalität her hast du auch das Gefühl, er ist wahrscheinlich noch ein bisschen bekifft. Aber rein eigentlich so ein bisschen die Art, wie er das singt, hast du wirklich das Gefühl, du fliegst jetzt. Ich hoffe, das Publikum kann das nachvollziehen, ja, wenn es der Song läuft. Du bist irgendwie so ein bisschen am Schweben, am Fliegen. Mhm. Und ich glaube, der Text heisst dann, wenn du runterkommst, dann musst du schauen, dass du wieder auf deinen Beinen landest.
Die Szene ist ja eigentlich, sie fahren ja tief, oder?
Ja,
aber man könnte sagen, die Kamera fliegt mit. Ja. Hör jetzt mal an. If you want to be a bird, von den Holy Modal Rounders, von denen hat man vorher und nachher nie mehr etwas gehört aus dem Film Easy Rider. If you wanna be a bird, also, das wäre der Ausflug in die Luft gewesen. Thomas macht noch so Bewegungen mit den Händen, wie wenn er fliegen würde. Thomas Buchli ist mein Gast in der Tonspur. Wir müssen ja unbedingt über deine Bubenträume reden. Du hast ja Militärpilot werden. Dazu habe ich dir ein paar Fragen.
Faszinierende Geschichten, aktuelle Ratgeber und kulturelle Highlights. Das ist die Zeitlupe, das Magazin für die besten Jahre. Jetzt kostenlose Probenummer bestellen auf zeitlupe.ch.
Thomas, du hast vor 20 das Pilotenbrevet gemacht, bist dann aber doch nicht Militärpilot geworden. An was ist es gescheitert?
Also es ist nicht so, dass ich jetzt ausschließlich auch Militärpilot werden wollte, sondern ich einfach wollte Pilot werden. Und hast ja mit damals, also ich glaube, es ist auch heute so, habe ich mit 17 können die fliegerische Vorschulung machen. Das ist, du musst Prüfungen machen und so. Und wenn die bestanden, habe ich können auf Grenzen. Und habe dann das Fliegen gelernt. Mit 17, 18, ich hatte also das Pilotenprüfung gehabt, bevor ich Auto fahren durfte.
Tatsächlich.
Ja. Und das ist für mich natürlich eine unglaubliche, wie soll ich sagen, das ist einfach. Als ich das erste Mal allein im Flieger drin war, der erste Alleinflug, habe ich gesungen. Mhm. Einfach so befreiend. Nachher bin ich in Teres als Pilotenanwärter. Dann ist es erst 4 Wochen Bayern. Das ist mir Schlauch gsi, auch dort wieder Selektion. Und nachher sind wir auf Magadino und dort dann in die fliegerische Ausbildung. Und das war genial gewesen. Es war mit Acro und allem, also wirklich lässig.
Also Looping und so?
Ja, ja.
Aha,
ja,
ja. Okay.
Mit der P3 damals noch. Und gleichzeitig ist so bei mir vielleicht so ein bisschen die Vorstellung gekommen, Perspektive, Pilot, in einem, es war ja damals noch eine Zeit gewesen, wo das tatsächlich, wenn du Pilot gewesen bist bei der Swissair, bist du irgendwie
hast es geschafft. Top
gewesen, ja. Ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich weiss nicht, ob das tatsächlich mich würde befriedigen, ein Leben lang. Und habe dann auch noch eine Freundin gehabt, die vielleicht nicht so Fan war vom Militär. Auf jeden Fall war es dann so gewesen, dass ich nach der ersten Selektionsphase gefunden habe, ich glaube, ich höre auf. Und hat ihm das im Fluglehrer gesagt. Und dann hat er gesagt, bist du eigentlich wahnsinnig und überhaupt, bist du auch kein Grund, du bist voll mit dabei. Und dann habe ich die Qualifikationshürde wieder geschafft. Und gleich hat sich das dann mehr und mehr verstärkt. Und zudem ist dann auch die Leistung gesunken. Du hast immer müssen zeigen, dass du mit deiner Leistung steigst. Das ist immer minutiös verfolgt worden. Und jetzt kann ich einfach sagen, gut, ob die Motivation der Ursprung war oder ob der Leistungsabfall letztendlich dann den Ausschlag gegeben hat. Auf jeden Fall habe ich einen Flug gemacht mit einem Instruktor, also nicht mit einem Fluglehrer, sondern mit einem militärischen Vorgesetzten, Oberst Röwe. Da ist hinten drin gesessen und ich habe dort ein bisschen missgebaut. Ich bin dort, wir mussten so 8 Flüge um 2 Kreuze herum. Und ich bin ein bisschen stark drin, habe ein bisschen viel Geschwindigkeit verloren, habe so ein bisschen Häppchenklapp dann versucht, meine Minimalgeschwindigkeit gleich noch zu behalten, was natürlich streng verboten war. Auf jeden Fall bin ich dann, als ich gelandet bin, hat er so mir gesagt, wir sind, er war ein Welser, wir sind knapp an einem Absturz vorbei. Und ich gesagt, nein, so schlimm war es nicht, ich habe es schon im Griff.
Hast du noch widersprochen?
Ich habe noch widersprochen, aber das spielt ja keine Rolle. Wir haben dort, und dann sagt er, was nun? Dann habe ich gesagt, das ist es jetzt. Dann habe ich gesagt, Oberst, ich höre auf.
Ach, gerade so?
Ja, gerade so. Dort. Dann schaut er mich so an und sagt, kommen Sie am Nachmittag um 2 zu mir ins Büro. Und dann bin ich am Nachmittag um 2 zu ihm ins Büro. Und dann, ich glaube, ich bin noch nie so zusammengeschissen worden im ganzen Leben. Was ich ja verstehe, weil ich die ganze Ausbildung...
Wegen dem Flug oder weil du aufgehört
hast? Nein, weil ich aufgehört habe. Weil das ist natürlich eine teure Ausbildung, oder? Und eigentlich steigt man da auch nicht selber aus, sondern wenn überhaupt wirst. Aber für mich war es irgendwie wie eine Art Befreiung gewesen. Gleichzeitig, logischerweise nachträglich dann auch, habe ich gefunden, ist das jetzt richtig gewesen, was ich gemacht habe, was auch immer. Und es war noch interessant gewesen. Am Morgen bin ich in den Flieger eingesessen und dann, weißt, dann sind die Händchen gebracht worden, der Helm angelegt worden, du bist quasi der Kind war und am Nachmittag habe ich Auto und mich nicht geputzt. Also das war wirklich eine Degradierung.
Aber im Militär hast du nachher gleich noch weit gebracht, bist Hauptmann geworden. Also Offiziersschule und alles hast du gleich noch gemacht.
Ja, also für mich war eigentlich klar, dass ich...
Neue Freundin hatte, die mich nicht so dagegen war.
Nein. Das ist, für mich war es eigentlich klar, ich habe dort meine Aufgabe tatsächlich auch gesehen. Vor allem, weil ich auch Kollegen um mich herum hatte. Weißt du, Militär, weißt du, das ist nur immer stehen und säckeln. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn das so wäre, das war bei uns nie so gewesen, die Luftwaffe ist das ein bisschen anders gewesen, dann musst du halt weitermachen. Dann kannst du das selber mitgestalten, oder? Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich darf durchaus sagen, eine ganz tolle Zeit war, auch als Kompaniekommandant später.
Bei
der Wetterkompanie.
Armeewetterkompanie. Selbstverständlich.
Ich bin dann aber gleichzeitig...
Das ist ja nahe bei der Fliegerei eigentlich.
Es ist nahe bei der Fliegerei und ich habe natürlich dann angefangen zu studieren und habe dann bei der Meteo Schweiz angefangen und dann ist das quasi eine logische Folge, dass ich dann zum Wetter umgeteilt worden bin.
Jetzt kommt Musik, die ein starker Gegensatz ist zu denen, die wir vorhin gehört haben. 13 Women von Bill Haley und If You Wanna Be a Bird aus Easy Ride. Jetzt kommt Alpornmusik.
Mhm.
Überraschend?
Ich habe nicht, dass ich jetzt immer Alpornmusik gehört habe, aber ich finde, irgendwie hat das schon etwas, das einem tief geht. Und die Art, wie die das spielen, zeigt auch, dass man mit Alphorn extrem virtuos spielen kann, wenn man das Gerät beherrscht. Und ich habe das mal in einem Doc-Film gesehen, im SF, über, wie heißt er geheissen, der Name fällt mir
nicht. Kann ich schneiden? Weiß nicht mehr, wer?
Habe ich nicht geschrieben. Weiß nicht
mehr. Gut.
Auf jeden Fall, ich habe mal einen Doc-Film gesehen und dort ist ein bisschen gezeigt worden, die Verschiedenartigkeiten, was man mit einem Alphorn machen kann, auch ein bisschen im jazzigen Bereich. Mhm. Und das hat mich extrem fasziniert. Und darum möchte ich im Publikum eigentlich das vorstellen.
Das Stück heisst?
Moosruf.
Der Moosruf, da in einer Version von zwei Kanadiern, die hast du nicht ausgesucht, die habe ich zufällig gefunden, das hat mich noch fasziniert, dass zwei Kanadier, Vater und Sohn, William und Jim Hobson, dass die eine Faszination haben für das Alphorn und Schweizer Alphornmusik spielen.
Ja, ja. Also, aber ich habe nicht gewusst, dass es Kanadier sind, ich denke, das sind die Schweizer, aber ich finde, der Moosruf ist eben relativ bekannt aufgrund von seinen wirklich Spezialität und wird auch sehr oft massiv auch verjazzt. Das ist eben auch noch spannend.
Jetzt habe ich drei Songs für dich, die ich sozusagen als Vorurteil über dich ausgesucht habe, bevor ich deine Liste gesehen habe.
Ja, da bin ich aber gespannt.
Kannst du kommentieren.
Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's alright.
Ich weiss, du hast lieber Nebel, gell?
Oder? Ja, es bietet sich natürlich an. Also das ist jetzt ziemlich, wie soll ich sagen, ziemlich flach. Weißt, wenn man
einen
Song über das Wetter. Aber ja, von den Beatles her, es ist natürlich schon spannend. Ich meine, ich bin dort wahrscheinlich so 4 oder 5 gewesen, wo so Beatles-Songs auch in Hitzkirch langsam Einzug gehalten haben. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben dort an mich gesungen. Hobla di, hobla da, hobla du.
Ich habe noch einen, der ist noch viel flächer. Oh. Erlangt sich das Herz? Was macht das mit dir?
Ich will gerade in die Taktikstellung gehen, weil jedes Mal, wenn das kommt ja direkt dann vor der Sendung und ich habe das auf dem Ohr und das ist für mich so der letzte Moment, wo ich sage, so, jetzt Konzentration, ja, und das ist etwas, ich stehe schnell auf. Das mache ich seit Anfang.
Oh, schau jetzt, er grüßt militärisch.
Ich tue quasi vor der Kamera mich konzentrieren.
Das sehen wir aber nicht.
Das sehen wir nicht, nein.
Und also, ich muss sagen, du bist ja, wir haben einmal eine Überraschung bei Happy Day gemacht, wo jemand auf dem Dach oben irgendetwas machen. Und dann ist das Signet bei mir in der Sendung gelaufen. Und ich habe ein bisschen Hühnerhut gehabt, weil, ja, das ist schon eine Institution. Du bist eine, aber das Signet, das gibt es ja auch schon seit 20 Jahre, oder? Also sehr, sehr lange
schon. Ja, wir haben zwei Signete gehabt, jetzt auf der ganzen Zeit. Also am Anfang war es noch etwas anders gewesen.
Bildlich, glaube ich, aber der Ton ist schon ewig
lang. Es ist auch noch ein bisschen anders gewesen, ja. Aber ich meine, das ist natürlich ein Brand.
Jetzt habe ich noch etwas.
Sie können in die Arme sie reiten nicht mehr der Prärie. Sie können in die Arme.
Göllen. Fan von Göllen?
Also ich wollte jetzt dem Göllen überhaupt nicht nachtreten, aber ich finde, er hat einen komplett neuen Groove reingebracht. Von dem her gesehen, Gratulation, wirklich. Ich habe sehr gerne Berner Troubadour, aber es dünkt mich, es ist ein bisschen extrem bernlastig, die ganze Musikszene.
Okay, zu viel Bern-Dialektlastig.
Ja. Ich habe das übrigens mal, es gibt glaube ich sogar noch eine Untersuchung, oder irgendwann auch im Radio SRF, habe ich irgendwie, ist genau das thematisiert worden und dann ist auch versucht worden zu erklären, warum. Es hat natürlich eine Tradition, weil Berner Troubadouren, aber die haben so ein bisschen Grundstock geboten. Und dann ist auch gesagt worden, mit dem Berndeutsch kannst du sehr gute Stimmige, Gefühle vermitteln. Besser als vielleicht andere Dialekte und darum ist das vielleicht so.
Luzerner Troubadour gibt es weniger und auch Zürcher.
Ja, genau.
Aber es ist natürlich die Linie Matter.
Das ist zu erklären, aber ich habe manchmal gefühlt, es ist schade, wenn das nicht auch noch ein bisschen stärker die anderen Dialekte zum Zug kommen.
Aber es ist nicht so deine Musik jetzt,
100%.
Nein. Also, ich habe noch etwas zu Meteo, was ich muss loswerden. Was mich immer fasziniert, sind die Ortschaften, die ihr immer auf der Schweizer Karte auslesen. Und das ist ja irgendwie, es ist immer wieder anders. Einer ist ganz banal, Aarau, Cham, Burgdorf. Und dann, was mich fasziniert hat, wo Sahara-Staub in der Luft war, ich weiß nicht, wer es gemacht hat bei euch, Sable, Wüstenbach, dreimal die Ortschaft Sand, Staub, Valsabia, Trübenbach, Trübbrunnen, grossartig. Aha. Grossartig.
Es ist einfach sensationell, weil mit diesen Ortschaften kann man wirklich spielen. Mhm. Und wir haben auch im Team natürlich ein paar, die sehr virtuos mit dem können umgehen können. Und ich bin selber am Anfang wieder erstaunt, wenn man sieht, mit welcher Fantasie, dass sie diese Ortschaften gesucht haben. Wo es dann auch gibt. Mhm. Also ein Thema genommen und nachher dann versucht herauszufinden, wo und wie die Ortschaften können heissen können. Wir haben auch zum Teil, wenn sie so auf irgendwelche Viertige sind oder so, Weihnachten, dann Samichlaus, dann tun wir ja das auch so ein bisschen thematisieren.
Ja, oder was mal wärmer geworden ist, warme Seite, Schmelzboden, warmes Berg, Hintermildbach.
Genau. Und es ist manchmal so ein bisschen ein bisschen zwiespältig, weil die Leute haben dann mit der Zeit, habe ich gemerkt, das Gefühl, es ist immer irgendeine Botschaft oder etwas dahinter. Und sind dann, weißt du, das ist wie ein Intelligenztest, oder, wo du dann versuchst herauszufinden, was ist Gesetzmäßigkeit. Ja, genau. Und wenn es keine hätten, sind sie vielleicht dann enttäuscht oder frustriert. Und es lenkt ab. Und darum habe ich auch im Team ein bisschen gesagt, aber wenn so Sachen nicht so subtil, sondern so, dass man es wirklich merkt. Und dann sieht man auch relativ rasch, dass es dann eben unter Umständen gar nichts ist, sondern einfach normale Ortschaft.
Und vielleicht wieder mal Zürich, Basel, Bern.
Genau. Gell?
Ja. Aber wichtig finde ich auch noch, gar nicht darüber reden. Ihr redet eigentlich nicht darüber. Es ist einfach im Hintergrund.
Ja, richtig.
Oder? Ja. Ich habe ja Freude an so Sachen. Ich habe Freude, wenn Sandra Bohner mindestens eine Formulierung braucht, durch den Tag durch. Meine Frau und ich sagen immer, jetzt hat sie es wieder gesagt. Durch den Tag. Oder der Gaudenz Frühli wünscht einen hübschen Abend.
Ja, also, das sind natürlich, das ist jetzt so eine, also der hübsche Abend ist selbstverständlich.
Das ist Dialekt.
Dialekt und der Brand auch jetzt von ihm, als Davoser, oder?
Ja.
Die zeigt man so. Es ist aber, du kennst das auch, wir haben so zum Teil so gewisse repetitive Sachen, wo bei mir ist es zum Beispiel, jetzt gerade aufgefallen, natürlich, oder ich tue das auch jetzt sehr oft bringen, ich muss jetzt mich konzentrieren, dass ich es nicht mehr bringe. Aber das kann passieren. Und wichtig ist, dass man das erkennt, dass auch jemand einem darauf aufmerksam macht, dass man dann bewusst versucht, wieder von dem wegzukommen.
Was ich immer gerne hatte, ihr seid ja nicht immer aufs Dach, wenn es fest gestürmt hat, nicht?
Nein,
ja
gewisse... nicht wenn es stürmt, sondern nur bei Blitzgefahr.
Nur bei Blitzgefahr. Wir haben aber immer, wir haben die Situationen gefallen, wo es so knapp gegangen ist. Ich weiss eine Situation, wo du gekämpft hast mit einem Schirm. Aber Schluss hast du ihn in die Ecke gerührt. Blöder Schirm.
Nein, das hat eine Geschichte. Es hat, ich habe vorher einmal moderiert und ich habe nicht gerne Schirm. Und habe keinen Schirm mitgenommen. Und dann hat der Zuschauer geschrieben, das sei also sehr unvorteilhaft, wenn ich hier verregnet sei und ich soll doch bitte den Schirm mitnehmen. Und dann habe ich den aufgenommen. Ich habe gewusst, das tut Winde. Und dann habe ich den enerviert auf die Seite und habe gesagt, ich habe es zumindest versucht.
Ah, genau. Wir reden nachher noch über das Wetter und Literatur. Du hast einmal verschiedene Werke präsentiert an einem Vortrag, wo das Wetter in der Literatur vorkommt. Aber zuerst noch mal Musik. Und zwar, das hat mich auch wieder überrascht, ich entdecke Musik, dank dir, danke vielmals, eine Band, wo eine Marching-Band eigentlich ist, die heisst Meute. Mhm. Und das Stück heisst Anti-Lauten. Jetzt musst du etwas erzählen über die. Die sind, glaube ich, von Hamburg.
Nein, ich weiß nicht mehr genau, woher sie sind. Das hat, glaube ich, sogar noch eine Schweizer
dabei. Aber es ist eigentlich so ein eine Blasmusik.
Ich war an einem Ball gewesen, und dann hat es geheissen, am 12. Ich habe sozusagen eine Darbietung.
Ja.
Und nachher bin ich so, wir haben miteinander geredet und dann hat es ein paar Männchen gehabt, vorne auf der Bühne, die sich da langsam aufgestellt haben. Und irgendwann habe ich gedacht, hey, geht's? Das Techno? Das ist doch nicht irgendwie. Und habe das so gelost im Hintergrund und habe mich einfach ein gewundert, dass man jetzt hier quasi als Gala Obi Dingsbums Techno. Und irgendwann denke ich, Moment, das, etwas ist da nicht ganz so, wie ich mir das... Und dann habe ich gesagt, jetzt gehe ich vorher schauen.
Mhm.
Weil es war ein grosser Saal. Und dann bin ich vorher schauen und dann sehe ich die Typen. Und das war nicht Techno gewesen. Die machen alles mit eigenen Blasinstrumenten, mit Drums und mit Xylophon.
Und Sousaphon und Posaunen und
Sousaphon, Trompeten. Sousaphon, Posaunen und Trompeten. Sensationell habe ich gefunden. Und darum habe ich das jetzt hier drauf genommen.
Thank you.
Das ist also die Techno-Marching-Band aus Hamburg, wo also auch schon in den USA auftreten ist. Und eben, es tönt so technisch, aber es ist alles handgemacht.
Genau.
Ausgewählt von Thomas Buchli. Thomas, wir haben mal zusammen einen Auftritt gehabt. Magst du dich erinnern?
Ja, ich kann mich gut erinnern. Ja, 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 ja.
Wir haben gemeint, wir müssen eine kleine Show machen. Wir haben sie dann auch gemacht. Es hat so Ideen gegeben, Tournee zu machen, aber es ist dann nichts daraus geworden. Zu viele andere Projekte gehabt. Aber es war witzig gewesen. Und dort hast du ein Publikum erzählt, es gab Romäne, natürlich, das haben wir schon gewusst, aber du hast dann konkrete Beispiele gebracht, wo in Romäns Wetter eine Rolle spielt. Erzähl mal.
Also ich habe mal zuerst einfach darauf aufmerksam gemacht, dass ja in dem praktisch allen Romänen immer wieder Wetterszenen drin sind. Und das war eigentlich der Anknüpfungspunkt, dass ich in den Leuten versucht habe, oder dass ich meine Aufgabe darin gesehen habe, in den Leuten zu zeigen, dass man nicht einfach darüber liest, sondern dass das immer eine ganz spezifische Bedeutung soll haben, weil der Schriftsteller sich in der Regel ganz viel überlegt hat, warum er jetzt hier Wetter reinnimmt. Und ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet darauf und habe festgestellt, dass die Literaturforschung sich auch mit dem Thema befasst hat. Es gibt dann also die sogenannte Meteopoetik, die literarische Meteorologie oder Meteopoetologie, die so charakterisiert
im Buch. Über das reden wir gerade weiter in einer Minute.
Wöchentliche Inspiration für Kopf und Herz. Spannende Rätsel, wissenswerte Fakten, kulturelle Events und vieles mehr. Jetzt Newsletter abonnieren auf zeitlupe.ch.
Jetzt müssen wir natürlich Beispiele haben von solchen, wie hast du gesagt, Wetter, Meteoro,
ja, Poetik? Das ist eigentlich so ein bisschen Kategorisierung, wie Wetter umgesetzt wird, was Wetter für eine Rolle einnimmt. Das ist von einer ernsthaften Auseinandersetzung, dass man also versucht, das Wetter tatsächlich auch so einzubauen, dass es Sinn macht in dieser ganzen Geschichte von der Meteorologie her gesehen. Es kann aber auch sein, dass man sich sehr stark eigentlich aufs Wetter, auf Klima stützt und daraus aus einen Roman macht. Und es gibt aber auch ein bisschen minderwertige Autorinnen und Autoren, die einfach sich mit Wetter ein bisschen schmücken wollen. Und für mich ist es aber noch ein bisschen weitergegangen und ich habe die eigentlich These, dass ich sage, ein gutes Buch, ein weltbewegendes Buch, hat im ersten Kapitel, auf der ersten Seite, im ersten Satz, etwas über das Wetter. Ich habe das
als Voraussetzung für ein gutes Buch, würdest du sagen?
Ich habe das, also,
aber weit.
Ich habe das im Leben studiert und habe festgestellt, dass die These, die ich aufgestellt habe, die hat einen unglaublich grossen Wert. Aha. Das heisst auch, man kann das natürlich gut brauchen, wenn man irgendwo ein Buch kaufen will. Man muss einfach den ersten Satz lesen und dann, wenn dort Wetter drin ist, weiss man, wäre ein super gutes Buch. Und ich habe da natürlich ein paar Beispiele zum, als Einstieg. Ich meine, der Karl May wird vielfach unterschätzt, aber wenn man eben zum Beispiel am Rio de la Plata liest, dann merkt man sofort, das ist ein Literar-Weltformat. Auf der ersten Seite, im ersten Kapitel und im ersten Satz fällt das nämlich so an. Ein kalter Pampero strich über die meerbusenartige Mündung des La Plata herüber und bewarf die Straßen von Montevideo mit einem Gemisch von Sand, Staub und grossen Regentropfen. Jetzt nimmst du das vielleicht einfach so auf, aber es braucht halt vielleicht da ein bisschen meteorologische Kenntnis, weil der Pampero ist an sich bei uns, wir sind ja da auf der Südhalbkugel jetzt, bei dieser Geschichte, entspricht bei uns einem kalten Nordwestwind. Mhm. Und du weißt, was das heisst, oder?
Biese.
Nein, nicht Biese.
Nicht Biese,
Nein. Das ist eine Kaltfront, die reinkommt, die dann unter Umständen sehr starke meteorologische Turbulenzen kann bringen kann.
Ja.
Und er schreibt das mit dem Pampero, also das wäre dann ein Südwestwind dort unten. Und du lesest das und du merkst, jetzt wird ein Spannungsbogen aufgebaut, mit dem Wetter. Und du merkst auch, dass der Protagonist wahrscheinlich jetzt allein schon vom Wetter in einen wahnsinnigen Zwiespalt hineinkommt. Er muss vermutlich wieder sehr stark gefordert. Es geht sicher um Leben und Tod. Also eigentlich merkst du, die Geschichte ist unglaublich spannend und du gehst davon aus, dass eben der Held dann mit diesen Unbill Wetter und auch alles andere, was dann kommt, vermutlich fertig wird. Also, du spürst die Spannung.
Ja. Ich spüre sie bei dir, körperlich. Ja, es verreisst dich fast.
Es verreisst mich fast. Und ich möchte einfach vielleicht noch als
Hast du noch ein Beispiel?
Ja, ein Beispiel. Umberto Eco, der Name der Rose. Nachdem dass er da die Vorspiel macht, kommt dann wirklich die Geschichte. Und dort fängt er an mit: Es war ein klarer, spätherbstlicher Morgen gegen Ende November. In der Nacht hatte es ein wenig geschneit und so bedeckte ein frischer weißer Schleier kaum mehr als zwei Finger hoch den Boden. Jetzt schaust du das an. Die Geschichte spielt in Norditalien. Was ist passiert? Da ist ein Kaltluftausbruch von der britischen Insel über Frankreich gekommen, über die Alpen. Das heisst, es hat ein Genua-Tief gegeben. Das Genua-Tief hat angefangen, dann ein bisschen kalte Luft mit reinzuziehen. Und in der Nacht hat es dann tatsächlich angefangen, ein bisschen zu schneien. Es ist also kalt geworden. Das Tief ist dann natürlich über die Ostalpen weggezogen. Hinten noch erwartet man jetzt dann wieder ein Azoren hoch. Und jetzt muss man das vorstellen, die Geschichte von da mit Frost, mit Eis, mit Kälte. Unweigerlich kommt man zum Schluss, die ganze Roman muss hören, mit Hitze, mit Feuer, mit Glut. Und genau das ist es. Und das ist eben die Bedeutung von dem ersten Satz, wie du siehst. Und von dort her gesehen, möchte ich einfach, dass die Leute Wetter nicht überlesen, sondern die Bedeutung von dem Wetter immer richtig einschätzen.
Ich hätte einen Job für dich nach der Pensionierung. Du solltest so Ausgaben machen mit Fußnoten, mit genau. Vom Namen der Rose oder von Karl May. Wir gehen jetzt weiter mit einer Musik, die auch wieder mit der Wetter zu hat. Didn't Rain von einer Sister Rosetta Tharpe. Kennt vielleicht nicht viel. Eine Gitarrenheldin aus der lang vergangenen Zeiten.
Ich bin ziemlich ein Blues-Fan. Ich finde die Geschichte vom Blues total faszinierend und bin dann irgendwann auf das Konzert gestossen, also das hat sie auf einem Bahnhof hat sie gespielt. Und ich bin total begeistert von der Art, wie die dort agiert und der Song. Und
wie muss ich sagen, es war eine Afroamerikanerin, die Gitarre gespielt hat, also in den 50er Jahren oder noch früher. Eine absolute Seltenheit.
Absolute Seltenheit, und sie hat auch eine extrem Möglichkeit gehabt, eine Brücke zu schlagen mit einem mehrheitlich weißes Publikum, und das ist auch faszinierend.
Sister Rosetta Tharpe, Didn't It Rain. Sister Rosetta Tharpe, der letzte Titel, den Thomas Bucherli hier in der Tonspur gewünscht hat. Und jetzt geht es dann eben in Richtung Pension. Was für Pläne hast
du? Es ist im Moment noch nicht alles so klar. Ich habe verschiedene Möglichkeiten, Angebote, wo ich natürlich jetzt ein bisschen näher prüfen.
Das ist jetzt so eine Wischiwaschi-Antwort. Wie von einem Politiker. Politik willst du ja, glaube ich, nicht.
Das nein, hast du nein, schon mal nein, gesagt. Nein.
Aber nicht. Du hast mir mal gesagt, du würdest vielleicht ins Geschäft von deiner Frau einsteigen, Partnervermittlung.
Das ist tatsächlich,
tatsächlich
eine Option. Ich weiss noch nicht, ob das gut kommt, wenn wir miteinander zusammen arbeiten.
Nein, das Problem ist doch, dass alle Frauen, die kommen, wollen nachher dich.
Nein, das ist nicht, keine Chance mehr. Aber es ist sicher noch spannend, vor allem, weil ich mir vorstelle, dass man mit den Leuten ein bisschen könnte ich auch zeigen, vielleicht wie geht man um, wenn man als erste Date geht. Es gibt so einige, die vielleicht das nicht mehr so geübt sind. Und dann kann man vielleicht ein bisschen erzählen, wie dass man sich ein bisschen könnte besser benehmen und verkaufen.
Das wäre eine Option. Aber die andere wäre, glaube ich, auch Reisen. Das ist schon noch immer noch ein Hobby, oder? Also das ist ja auch so halb beruflich noch als Reisebegleiter.
Ja, also ich habe das bis jetzt immer in der Ferien gemacht. Und da besteht natürlich schon die Möglichkeit und auch die Absicht, das ein bisschen auszusehnen. Mhm. Und vielleicht jetzt eben auch mal ein bisschen Destinationen zu bereisen, immer auch im Hinblick auf Wetter, auf Klima natürlich, wobei selbstverständlich alle anderen Aspekte auch so in der Rolle spielen. Aber das ist eigentlich das, was ich den Leuten zeigen will. Schau, so funktioniert das hier in dieser Gegend von dieser Welt. Was ich auch noch Möglichkeiten habe, könnte die sind, dass ich in die Ausbildung gehe für Piloten wieder. Wetterausbildung. Und das wäre so wie Back to the Roots eigentlich. Weil ich habe das Wetter durch meine fliegerischen Ambitionen damals kennengelernt auch. Und damals schon das Gefühl gehabt, wir können es vielleicht noch ein bisschen besser verkaufen. Und ja, die Motivation, die treibt mich eigentlich auch wieder dazu.
Letzte Frage, ganz eine einfache Frage, vielleicht nicht so einfach zum Beantworten, aber bitte möglichst ehrlich. Freust du dich auf die Pensionierung?
Nicht eigentlich. Es war ein Prozess gewesen, wo ich jetzt immer noch drin bin, um mich darauf zu freuen. Ich bin unglaublich überrascht gewesen, plötzlich zu realisieren, wie schnell das jetzt gegangen ist. Weißt du, man muss ja sehen, du gehst in die Schule, du gehst in die Ausbildung, das Gymi gemacht, studiert. Alles im Hinblick darauf, hoffentlich habe ich einmal wirklich einen tollen Job, wo ich mein Wissen kann weiterentwickeln und auch weitergeben.
Das hast du ja gehabt,
ich habe das, ohne Zweifel. Ich habe das so lässigen Job, so einen lässigen Job. Und jetzt plötzlich soll das vorbei sein. Ja, ist schon nicht ganz einfach. Aber wie gesagt, ich arbeite daran.
Danke vielmals für das Gespräch und ich wünsche dir alles Gute, Thomas. Merci.
Danke für die Einladung und für das Gespräch auch. Merci.
Das war die Tonspur mit Röbi Koller. Die Zeitlupe bedankt sich ganz herzlich fürs Zuhören. Jetzt das Magazin entdecken und eine kostenlose Probenummer bestellen auf zeitlupe.ch.